Gab es in all dieser Zeit Momente, in denen du Hoffnung verloren hast, in denen du vielleicht gedacht hast, ich überlebe das nicht?
Ich hatte vorher eben wirklich auch mehrfach und erfolglos probiert, eine präventive Mastektomie zu bekommen. Das Ergebnis kam mit der Information, ja, das Risiko ist immer noch hoch. Und ein paar Tage später hatte ich dann den Ultraschall und da haben sie was gefunden. Die Ärzte hatten sich auch die Tumorgenetik angeguckt von vor 13 Jahren und haben gesagt, aus heutiger Sicht, da würden sie keine Chemo mehr für kriegen.
Bist du denn jetzt geheilt? Weil die Eierstöcke sind raus, die Brüste sind ab. Bist du eine gesunde Frau?
Unsere Berufung, Gutes tun jeden Tag.
Ich begrüße euch ganz herzlich bei Warum ich, der andere Gesundheitspodcast. Und die Menschen, die uns öfter hören, also ich hoffe, ihr gehört dazu, wisst, wir erzählen ein Thema aus zwei Perspektiven und immer stehen die Menschen im Mittelpunkt. Auf der einen Seite die Menschen, die von einer Diagnose betroffen sind, auf der anderen Seite die Menschen, die diesen Menschen dann helfen und mit sehr viel Einsatz, sehr viel Engagement dafür sorgen, dass es ihnen besser geht. Unser Thema heute ist Brustkrebs. 75.000 Frauen jedes Jahr neu in Deutschland sind es, die davon betroffen sind. Wir haben das mal so hochgerechnet. Das sind ungefähr, wenn man 365 Tage im Jahr hat, etwa 200 Menschen am Tag, die erfahren, oh, Brustkrebs, nicht so richtig geil. Heute ist unser Gast Vanessa. Und ich freue mich super, super, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Du bist jung, du bist verheiratet, du bist lustig, du bist lebensbejahend. Und was ganz wichtig ist, du warst zweimal stärker als der Brustkrebs. Unser Podcast heißt Warum ich? Hast du dir jemals die Frage gestellt?
Ja, mit Sicherheit. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. warum ich? Ja, na, die Frage stellt sich wahrscheinlich jede, die das betrifft und jeder. Das war wirklich ein kurzer Moment. Es hat nicht allzu lange vorgehalten und dann kommt man, oder ich bin eher in so einen Arbeitsmodus gekommen. Okay, machen. Wie geht's weiter? Was passiert jetzt? Gerade bei meiner Erstdiagnose 2013, da hatte ich ganz stark das Gefühl, in dem Moment, wo dann klar war, okay, als nächstes passiert X, Y und Z, dein nächstes halbes Jahr wird genauso aussehen. Ab dem Moment konnte ich besser damit umgehen.
Erzähl mal, wie der Moment war. Also ich glaube, du hast einen Tumor selbst oder einen Knoten selbst ertastet, ne? Und erzähl, wie es war. Bist du dann gleich zum Arzt oder hast du noch ein bisschen gezögert?
Ja, ich habe gezögert. Also familiär haben wir Krebsgeschichten. Also meine Mutter hatte auch Krebs, allerdings am Unterleib. Und ich hatte Brustkrebs, ehrlich gesagt, so gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Also, nö. Und war trotzdem immer regelmäßig zu den Untersuchungen und alles. Ich war sehr jung, ich war Anfang 30, so 31. Und hatte dann quasi diesen Tumor, sage ich jetzt mal, also das, was auch immer es in dem Moment für mich war, habe ich gespürt. Bin aber jetzt nicht sofort zum Arzt, sondern war noch so bei, ja, hast jetzt angefangen, mehr Sport zu machen, vielleicht ne, so die Muskeln, irgendwie eine Verhärtung. Der lag auch eher untypisch, quasi Richtung Schlüsselbein. Nee, nicht, was ist denn hier oben? Also so.
Ja, doch,
Richtung das Hals.
Ah, oh, okay. Schlüsselbeine.
Genau. Ja. Also die meisten haben das ja so unter der Achsel. Also das hieß dann axillär merken, dass da irgendwie was ist. Beim Duschen zum Beispiel. Bei mir war es eher, wenn ich liege, dass ich dann so dachte, oh, da ist was. Hab das am Anfang eben noch eher so für irgendwas Muskuläres gehalten und irgendwann dachte ich, ach naja, lass es mal abklären, einfach um sicher zu gehen. Und das war erstmal schwierig tatsächlich, weil mit Anfang 30, also oder wenn man als Anfang 30-jährige Frau zum Frauenarzt kommt, ganz oft erstmal so im Vordergrund steht, ja, kriegst du jetzt Kinder? Wie ist das? Möchtest du noch die Pille oder nicht? Und meine damalige Frauenärztin war eigentlich ein bisschen überfordert, war mein Eindruck.
Ich kenne es von meiner eigenen Tochter, die ist auch so Anfang 30 und bei ihr ist es so, die hatte immer das Gefühl, sie kommt da rein, sie ist selbstbewusst und hat auch Beschwerden, aber sie wird nicht ernst genommen. Also sie hat immer das Gefühl, es ist so eine Art dass die Ärzte einfach diese eine junge Frau, ein junger Mensch, der dynamisch kommt, dass sie das einfach nicht ernst nehmen. Hast du das auch gehabt, so dieses Gefühl?
Gar nicht mal wegen ernst genommen, sondern eher, die hatte einen anderen Fokus. Das war so, ne? Und dann kriegte ich auch, also sie hat dann, glaube ich, einen Ultraschall gemacht und das war dann so, ja, okay, dann lass das mal untersuchen. Hat mich in eine Radiologie geschickt. Die haben mich zurückgeschickt mit der Info, ja, wir sehen, da ist was, aber wir wissen nicht, was es ist. Also es war dann auch wieder ein längerer Weg oder damals schon ein längerer Weg, bis ich dann ja zu einer Standesbiopsie kam. Die habe ich dann auch tatsächlich außerhalb von Berlin machen lassen. Also war in einem Brandenburger Krankenhaus. Und dort ging das dann alles ganz schnell. Also im Nachgang habe ich dann gedacht, ja, okay, die hatten wahrscheinlich schon so eine Vermutung. Ich war mittwochs zur Standesbiopsie und kriegte für Freitag schon einen Termin zur Besprechung.
Oh.
Und da holten mich dann auch schon die Schwestern so rein, so, ja, oh, ja, super, kommst mal rein, setz dich mal hier hin. Und dann ging das aber auch direkt
Ja.
auf den Punkt, das ist bösartig und muss behandelt werden. Und in dem Moment gerade zieht einen erstmal die Füße weg, weil ich auch bis zu dem Moment wirklich noch dachte, ach, das war das denn sein, ne? So. Und ich bin da sogar alleine hingefahren, also war ohne Begleitung und danach auch mit dem Auto allein wieder, damals habe ich noch in Berlin gelebt, nach Berlin rein, nach Hause. Und
Wie viel
das
glaubst du,
war
hast
ein
du, wie viel hast du überhaupt verstanden in dem Moment? Also, wir haben, also, es gibt so Zahlen, dass Patienten, wenn sie so eine Diagnose bekommen, vielleicht 10% überhaupt erst an sich ranlassen, wenn überhaupt. Wie war das bei dir? Und bist du in Panik geraten oder bist du kein Paniker?
Nee, Panik nicht. Es war eher so dieses, ich hatte sehr deutlich meine Mutter im Kopf, ne, was da damals abgelaufen ist. Das war halt Mitte der 90er, Mitte, Ende 90er. Da war ja zum Beispiel auch die ganze Behandlung noch so, dass
Mit
du,
deiner Mutter.
meine Mutter, ja, die, also ich habe das ja alles damals mitbekommen und damals hat man richtig gelitten. Also das war halt für mich im Kopf, ne? Das ist, du kriegst Chemo, du verlierst alle Haare, du wirst erbrechen ohne Ende, solche Sachen, dir geht's schlecht. Und das hatte ich in meinem Kopf. Also, ja.
Also du hast die Diagnose bekommen quasi in einer Zeit, wo junge Frauen sich ausprobieren, wo man vielleicht den Job, das erste Studium oder einen Beruf abgeschlossen hat und wo man dann denkt, ja, ich gehe aus, ich gehe tanzen, ich verreise, vielleicht Freund oder Mann und Lebensplanung und Kinder und so weiter. Das rückt ja dann in der Sekunde alles mal ganz gehörig in den Hintergrund, ne?
Das war tatsächlich auch ein schwieriger Teil, weil ich zu dem Zeitpunkt, also muss dir vorstellen, ich habe im April diese Diagnose bekommen und im März war ich mit meinem damaligen Freund zusammengezogen.
Oh.
Natürlich, ne, die Dreiraumwohnung mit dem Gedanken, alles klar, demnächst hast du deinen unbefristeten Arbeitsvertrag und dann geht's erstmal los, weil natürlich ringsrum auch mein ganzer Umkreis, ne, alle waren damit beschäftigt, Familien zu gründen. Und das war jetzt nicht mein erster Gedanke, so von wegen, oh, jetzt kannst du kein Kind kriegen. Aber das wurde dann natürlich sehr schnell Thema. Mir wurde dann auch empfohlen, Eizellen einfrieren zu lassen. Ich habe mich dagegen entschieden. Wir waren zu einer Beratung damals. Da hieß es, ja, am besten befruchtete Eizellen. Und das war dann ehrlich gesagt, mir war das auch zu sehr so technisch, Frankenstein.
Ja, verstehe.
Okay.
Das ist
Da
auch
zahlt
nicht,
man dann
klingt auch nicht
Miete.
wirklich romantisch, ne?
Genau, ja, und da zahlst du dann Miete für quasi Embryonen, die irgendwo tiefgekühlt liegen und wenn der Tag kommt, dann geht's los. Und mein Tumor war auch Hormon
Initiiert.
also
Ja,
injiziert
ja.
und ich hätte dann nochmal so eine Therapie machen müssen, damit mehr Eizellen produziert werden. Es war wahnsinnig teuer, weil ich war ja nicht verheiratet und also habe ich nicht gemacht, habe es auch nie bereut, muss ich sagen.
Okay, das ist gut.
Ja, also war dann so ein bisschen auch der Gedanke, ne, dieses, befruchtete Eizellen, okay, was ist, wenn die Beziehung scheitert oder er läuft gegen Bus, ja, und ist weg. Dann werden die Eizellen aufgetaut und dann ist vorbei. Wenn man sich trennt, kannst du sie auch nicht benutzen oder könntest du, wenn der Partner, der Ex-Partner zustimmt, aber dann ist er halt unterhaltspflichtig.
Oje. Ja, das sind natürlich ganz viele Gedanken.
Das sind so Sachen, wo du denkst, okay, nee, das passt ja nicht zu mir. Es gibt bestimmt Menschen, die auch so einen starken Willen, Kinderwunsch haben, dass sie das machen. War bei mir nicht der Fall. Und von daher habe ich das nicht gemacht und bin dann direkt gleich weiter in die Behandlung.
Wie wäre das eigentlich bei euch da draußen? Würdet ihr befruchtete Eizellen einfrieren lassen, wenn da so eine Diagnose kommt? Ich weiß es auch nicht. Das ist wahrscheinlich auch eine sehr theoretische Geschichte, die man auf keinen Fall beantworten kann vorher. Sag mal, wenn du die Vanessa von damals beschreibst, also von vor diesem Tag, vor 13 Jahren im April, und die Vanessa dann vielleicht ein halbes Jahr später, hast du dich sehr verändert?
Gute Frage. Also ich habe mich, glaube ich, grundsätzlich jetzt gar nicht auf dieses halbe Jahr, ne, ab April verändert. In dem Sinne, ich war vorher wahnsinnig konzentriert auf meine Arbeit. Also ich weiß, in dem Moment, wo ich zum Beispiel dann in die Krankenschreibung gegangen bin, hatte ich 120 Überstunden in 3 Monaten auf der Uhr. Also 3 Wochen für umsonst gearbeitet, ne? Das mache ich heute nicht mehr.
Sehr
also habe ich schon danach nicht mehr gemacht. Das war dann so, ja, also auch, man sagt ja immer so leicht hin, von wegen, ja, kümmere dich um deine Gesundheit, weil dein Arbeitgeber wird nicht an deinem Bett stehen. Und genau so war es auch. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt Kolleginnen, die sind schwanger geworden, denen wurden die Blumen geschickt, ich war einfach nur zu Hause. Da habe ich schon sehr doll gemerkt, okay, einfach, die Arbeit bleibt liegen, es macht niemand anderes und die Welt dreht sich einfach weiter. Das ist vielleicht ein Learning, was viele haben um die 30, aber das war natürlich der harte Weg, das zu lernen.
Vor allen Dingen, man darf ja gar nicht vergessen, wenn man die Diagnose bekommt, dein Leben ändert sich ja nicht nur, weil du mit der Krankheit klarkommen musst, sondern du gehst ja auch in vielen Bereichen in eine Art Isolation. Ne? Du musst dich ja schützen vor anderen. Das heißt also ausgehen, Party machen oder was auch immer, selbst wenn es einem nicht so schlecht geht, weil Krebs tut ja de facto nicht weh, geht gar nicht. Ne? Du musst ja im Grunde genommen dich vor den Keimviren da draußen schützen.
Ja. Ich habe das gar nicht so gemacht.
Also guck mal an.
Also ich hatte dann halt als erstes eine OP. Da wurde der Tumor entfernt und anschließend 6 Chemozyklen im Abstand von 3 Wochen, glaube ich, 3 oder 4 Wochen. Ich weiß es gar nicht mehr. Und mir ging es danach eigentlich so die ersten 2 Tage, klar, da war ich fertig und konnte nicht groß. Aber danach war ich relativ fit und ich habe viel gemacht in der Zeit. Also ich hatte auch eine Freundin, die zu der Zeit arbeitssuchend war oder wusste, dass sie dann im September einen neuen Job beginnt. Und wir haben relativ viel zusammen unternommen. Ich hatte so einen Moment, das war quasi auch nach einem Chemozyklus und ich war eingeladen zu einer Hochzeit. Und dann werden ja die Blutwerte untersucht und es wird geguckt, okay, bist du gerade sehr infektanfällig? Und wäre das jetzt der Moment, zu einer Hochzeit zu gehen? Das war damals sehr, sehr knapp. Also da.
Und bist du hingegangen? Bist hingegangen.
Ich konnte
natürlich.
Dann
gehen.
Aber also ich habe mich jetzt wenig in Watte gepackt. Tatsächlich war da eher so, wir gucken mal. Und eben dieser Arbeitsmodus, von dem ich vorhin sprach, gar nicht sehr, sehr zaghaft oder so. Ja.
Gibt Frauen, die lehnen eine Chemotherapie ab, einfach nur aus dem Grund, weil sie Angst haben, ihre Haare zu verlieren? Wie war es bei dir? Hast du deine Haare verloren? War Chemotherapie oder Chemotherapie jemals irgendwie in Frage gestellt? Deswegen hast du gesagt, das mache ich nicht, weil ich möchte mich nicht so optisch nicht so sehr verändern.
Die Optik war bei mir nicht das Thema, sondern eher dieses, was ich vorhin sagte, oh Gott, dann wird dir so schlecht und dir geht's so schlecht. Und dann wurde ich aber von Seiten der Ärztinnen auch aufgeklärt, naja, mittlerweile ist es so, die Entwicklungen gehen ja immer weiter. Du kriegst quasi mehr Chemie oder mehr Medikamente gegen das, gegen die Übelkeit und gegen das Erbrechen und so weiter als eigentliche Chemo. Und das war tatsächlich dann auch der Fall. Also, dass ich so diese Übelkeit und alles, das war bei mir nicht das Thema. Und
Gott
nachdem
sei
sie mir
Dank.
das gesagt hatten, war dann auch, ja, so, es gab noch einen Moment, muss ich vielleicht noch dazu sagen, es gab damals noch die Möglichkeit, quasi das einzuschicken, noch wirklich, ich glaube, sogar nach Amerika, man hätte es extra bezahlen müssen, um zu überprüfen, okay, ist in diesem Fall eine Chemo sinnvoll oder nicht.
Verstehe.
Das hatten wir überlegt zu machen. Die Ärzte meinen aber ganz ehrlich, so wie der Tumor konstruiert ist, da wird wahrscheinlich rauskommen, ja, machen Chemo. Deswegen habe ich dann quasi auch eingewilligt und gesagt, okay, dann mache ich die. Wenn ich noch eine Option gehabt hätte, das quasi abzuwägen oder wenn man mir die Option gelassen hätte, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, nee, mache ich nicht.
Gab es in all dieser Zeit, also da kommt ja noch eine ganze Menge, worüber wir reden, aber gab es in all dieser Zeit Momente, in denen du Hoffnung verloren hast, in denen du vielleicht gedacht hast, ich überlebe das nicht? So Momente, in denen man dann denkt, ja, ich fange schon mal an aufzuräumen.
Nö, nie.
Gut.
Also, ich war mir auch sehr sicher, weil ich halt auch das Feedback von den Ärztinnen hatte, dass das gut behandelbar ist. Der Tumor war noch sehr klein, der war unter 1 Zentimeter, glaube ich. Die Prognose war einfach super. So blöd das klingt, also ja. Also ich hatte einfach eine sehr gute Voraussetzung und dann war eben eher, okay, wir ziehen das jetzt durch, diese 6 Chemos, danach habe ich noch Bestrahlung bekommen. Und nach einem Jahr bin ich dann wieder arbeiten gegangen.
Was du zu dem Zeitpunkt noch nicht wusstest, was aber eine entscheidende Rolle spielt, es gibt ja äußerliche Risikofaktoren für Brustkrebs, also zum Beispiel Bewegungsmangel, Übergewicht, Alkohol, Zigaretten, da gibt es relativ viele Geschichten, die Brustkrebs triggern. Das ist bei dir egal. Du könntest von morgens bis abends trinken, du könntest jeden Tag 3 Schachteln Zigaretten rauchen, das hat mit deinem Brustkrebs gar nichts zu tun, der ist nämlich genetisch. Das ist so wie bei Angelina Jolie, die damals dann durch die Presse ging. Das ist, glaube ich, auch ungefähr in dieser Zeit gewesen. Das ist bestimmt so 15 Jahre her, so 13, 14. Da ging das durch die Presse und riesengroße Berichte überall, weil sie hat sich dann beide Brüste abnehmen lassen. Und dann hat man so eine bildschöne Frau, die lässt sich beide Brüste abnehmen. Und du stellst fest, Mist, bei mir auch genetisch. Was macht das? Was macht das? Das bedeutet ja im Umkehrschluss, egal wie gesund du lebst, ich wiederhole mich, das Risiko hört nicht auf.
Das ist, also klar, man muss vielleicht bedenken, ich habe immer mit einem, irgendwie mit im Hinterkopf mit einem Risiko gelebt, weil ich halt wusste, meine Mutter hatte Eierstock, aber ich war immer auf die Eierstöcke konzentriert, ne?
Naja.
Ich habe immer gedacht, so, oh Gott, du musst aufpassen und so. Was ich natürlich nicht wusste, ist, dass quasi Eierstock und Brüste, das ist so dasselbe genetische Material oder ne, so, also das hängt ganz doll zusammen. Und daraufhin, als ich dann auch von meiner Familiengeschichte erzählt hatte im Krankenhaus, wurde mir eben nahegelegt, diese Testung zu machen, habe ich gemacht. Und ich habe eine BRCA1 Mutation. Und ich habe dann manchmal eher verflucht, dass ich den Test gemacht habe, weil es halt dann so neue Fragen aufwirft. Ja, dann ist
Das
nicht
heißt,
einfach nur, okay, ich habe jetzt Krebs und bin geheilt. Geheilt ist man ja irgendwie nie und lebe jetzt weiter, sondern ich habe dann die Möglichkeit gehabt, an einem intensivierten Vorsorgeprogramm teilzunehmen.
okay, also das heißt, die Krankenkassen haben dann darauf reagiert und haben gesagt, ja, okay, also mit dieser genetischen Veranlagung bedeutet es, du musst in ein relativ enges Monitoring.
Also speziell MRT. Also kriegst einmal im Jahr ein MRT, was ja sonst wahnsinnig viel Geld kostet. Und aber sehr genau ist und dadurch natürlich eine hohe Chance bietet, frühzeitig zu erkennen. Und darum geht es ja am Ende. Brauchst diese Früherkennung. Dann hast du die besten Chancen. Und das war dann so meins, wo ich dachte, okay, cool, dann kann ich das, da kann ich quasi rein und krieg das bezahlt, weil ich bin gesetzlich versichert, ne? Aber dann kommen eben diese Fragen auch, okay, was machst du denn jetzt? Lässt du dir die Eierstöcke rausnehmen, vorsorglich? Und was machst du mit den Brüsten? Und da habe ich lange Zeit dann ja so unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ja, also erst natürlich das erste Thema waren die Eierstöcke, weil die Brüste konnten wir ja gut monitoren über den MRT. Und Eierstöcke war dann so das Thema, okay, kommen Sie jetzt raus. Und da habe ich dann doch noch gewartet, bis ich älter als 40 war.
Weil man
Und
darf ja
auch.
nicht vergessen, du kommst sofort in die Wechseljahre, ne? Also Eierstöcke raus, du kommst in die Wechseljahre. Und du darfst natürlich, anders als Frauen, die diese Mutation nicht haben, keine Hormone nehmen. Also nichts mit Schmieren und nichts mit Progesteron und was auch immer, was dir das Leben erleichtert, sondern du rauscht in diese wirklich semischöne Zeit.
Ich hatte die ja schon einmal durch, ne? Während der Chemo kriegt man so Medikamente, die die Eierstöcke lahmlegen. Das heißt, ich kannte die ganzen Symptome, also
Ach du, ja.
Hitzewallungen und so.
Ja.
Und
Verstehe.
deswegen habe ich mich dann natürlich auch ganz lange gedrückt und gedacht, ach
Was
ja.
hat dich dann überzeugt? Also was hat dir denn quasi diesen Impuls gegeben zu sagen, ey, jetzt ist es an der Zeit? Weil es ist ja dann nach dieser ersten Geschichte von vor 13 Jahren, ist es ja jahrelang gut gegangen und dann irgendwann kommt ja dann der Zeitpunkt, wo man sagt, gut, okay, jetzt lasse ich mich operieren. Was war der Auslöser? Warum?
War immer so ein bisschen so eine quasi so eine Geschichte, die dann dahin ging. Ne? Das war jetzt nicht so dieser eine Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt. Natürlich erstmal nach der ganzen Geschichte mit Chemo, Bestrahlung und so weiter, von die Hoffnung, okay, irgendwann vielleicht doch noch, also Hoffnung oder so, dieser Gedanke, vielleicht kriegst du doch noch ein Kind. So. Partner war dann aber zwischenzeitlich weg und dann Ende 30 war ich wieder in der Situation, wo ich sagte, okay, jetzt könnte man drüber nachdenken. Aber dann haben wir so in mich reingehört und dachte, okay, nee, jetzt fängst du auch nicht mehr an.
War vielleicht, also du sagst ja, deine Mutter, die hatte auch diese Mutation. Ist das ein Grund, warum man sich dann vielleicht, oder warum du dich vielleicht gegen Kind entschieden hast, dass du gedacht hast, nicht, dass ich das weitergebe?
Vielleicht auch, ja. Also es waren aber auch eher so meine Gesamtumstände im Sinne von, ach jetzt, ja, so jetzt, also erst konnte ich nicht und dann wollte ich nicht mehr.
Ist ja
Man hat,
völlig in Ordnung. Das ist ja auch eine
ne, so.
Lebensentscheidung. Und es gibt ja viele junge Frauen, die sich dann anders entscheiden und sagen, nö, kein Kind. Das ist ja auch gut.
Ja, dann muss man natürlich auch bedenken, es war halt wirklich diese Zeit auch mit Corona, ne? 2020 waren wir da, also war das dann schon, wo man gesehen hat, okay, die mit Kindern haben jetzt auch nicht so viel Spaß. Das waren einfach alles Eindrücke, die dann so dazu geführt hatten, okay, ich sollte das wahrscheinlich machen lassen. Ich bin regelmäßig immer wieder zu Ärzten gegangen, habe mit denen gesprochen und versucht, diese präventive Mastektomie zu bekommen, also dass die Brüste abkommen. Das war eigentlich immer so, das war immer so regelmäßig, alle 2 Jahre vielleicht, alle 3 Jahre war das so das Thema. Und ich hatte dann auch irgendwann, ich wüsste jetzt nicht mal mehr in welchem Jahr, aber muss auch um 2020 gewesen sein, ein Papillom in der linken Brust. Also Ersterkrankung war rechte Brust und dann in der anderen Brust. Das habe ich mir dann entfernen lassen. Ich habe gesagt, ist besser so, weil kann schon sein, dass das dann auch irgendwann mal mutiert zu einem bösartigen Tumor. Und in dem Zusammenhang war ich natürlich wieder da in den Brustzentren und habe gesagt, hey, aber wie ist es denn hier mit Mastektomie und so. Da wurde mir nochmal nahegelegt, naja, bevor wir jetzt mit den Brüsten anfangen, denken Sie nochmal über die Eierstöcke nach. Weil, das war mir immer nicht bewusst, diese Tumore an den Eierstöcken lassen sich ganz, ganz schlecht feststellen. Also es ist jetzt nicht so, in meinem Kopf war immer, ja, gehst regelmäßig zum Frauenarzt und Abstrich oder Ultraschall und so, ne? Und dann wird man das schon sehen. Es ist wohl eher so, dass man den Krebs erst bemerkt in dem Moment, wo dann Probleme verursacht. So.
Hat man oder hattest du, ist ein bisschen tricky die Frage, ein anderes Verhältnis zu deinen Brüsten? Also Brüste stehen ja in der Regel für Weiblichkeit und wenn man kann die hübsch verpacken mit BHs und wenn man aber weiß, ey, keine Ahnung, was da gerade drin rumschlummert, hast du ein anderes Verhältnis gehabt zu deinen Brüsten? Wenn man sagt, ab mit den Dingern, also so, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen lax, ist es da so, dass man seine Brüste weniger lieb hat?
Ich hatte immer ein sehr gespaltenes Verhältnis zu meinen Brüsten. Also die waren mir immer im Weg und immer zu groß und sehr lästig so. Und gesagt, oh ja, hier Sport machen und so. Und dann, also ich hatte einen schmalen Körper und hatte aber recht große Brüste. Und dann, ja, von daher eher so dieses, ja klar, ne, jetzt sind sie auch noch krank und machen noch mehr Probleme. Und dann war der Schritt zu, lass sie uns mal abmachen, jetzt vielleicht nicht so weit oder so schwierig.
Also gibt es dann nochmal so eine Abschiedsszene? Also bevor wir jetzt dazu kommen, wie das alles sich jetzt so entwickelt hat, aber weil wir gerade über deine Brüste reden, so eine Abschiedszeremonie, so dass man sagt, auf Wiedersehen?
Das Einzige irgendwie, was ich gemacht habe, war tatsächlich, habe so ein weißes T-Shirt gekauft und dann einfach diese Größe nochmal nachgezeichnet. Weißt du, dann, und dann später, nachdem dann die Mastektomie durch war, mit einem nochmal die neue Größe, um dann wirklich auch nochmal so ein Gefühl dafür zu kriegen, krass, was sich da verändert hat. Das habe ich gemacht, aber sonst, nö. Also lag aber vielleicht auch daran, dass dann schon wieder ein Tumor da war. Ne?
Ja, ja, genau. Jetzt springen wir nämlich mal in den Oktober 24. Eigentlich eine Zeit, dir geht's gut, sage ich mal, du bist verheiratet, habt es euch gemütlich gemacht mit euren Katzen und ihr führt ein richtig nettes Eheleben und du und dein Mann, ihr seid eine Einheit, das ist alles ganz klasse und du gehst zu deiner regelmäßigen Vorsorge und dann sagt die Ärztin da oder der Arzt, schlechte Nachrichten. Wie ist das? Fällt man da sofort in ein Loch? Weil man hat ja alles schon mal erlebt. Also weißt du, für mich ist es immer so, wenn ich irgendwas zum ersten Mal erlebe, dann weiß ich ja nicht, was auf mich zukommt. Mhm. Aber wenn ich was zum zweiten Mal habe und weiß genau, oh ey, Kacke, was da jetzt alles passiert ist. Wie war es bei dir?
Ja, ich versuche mich da auch gerade zu erinnern. Also es war halt sehr technisch eher, ne? So dieses quasi die halbjährliche Untersuchung. Ich war im Mai zum MRT und im Herbst dann eben zum Ultraschall. Und während des Ultraschalls haben die es gesehen, dass da was ist. Und da war aber, glaube ich, noch nicht so, natürlich beim Ultraschall siehst du jetzt, glaube ich, noch nicht, okay, ist es bösartig oder nicht. Mhm. Ich hatte dann zeitnah wieder eine Stanzbiopsie und da war dann sehr schnell klar, okay, da ist was. Und diese Unsicherheit war wieder unglücklich, ne? Dieses, oh, ist da was und was ist es und so. Und ich hatte vorher eben wirklich auch mehrfach und erfolglos probiert, eine präventive Mastektomie zu bekommen. Bin immer wieder gescheitert.
An den Krankenkassen, also, an den Genehmigungen oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es war so ein bisschen, als ob man im Kreis geschickt wird, ne? Die Krankenkasse sagt, finden Sie einen Operateur. Dann habe ich Termine gemacht im Brustzentrum. Die haben gesagt, muss man mal mit der Krankenkasse sehen oder lassen Sie noch mal. Das war dann so der letzte Stand. Lassen Sie das Risiko noch mal überprüfen. weil ich ja einen Teil meines Risikos schon abgelebt hatte.
Ja, das ist total verrückt. Das ist völlig, also wie respektlos und gemein im Grunde genommen, nur weil du jetzt nicht mehr 30 bist, sondern 40, und einen Teil des Risikos abgelebt hast. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, aber haben wir tatsächlich dann, habe ich gemacht,
Aha.
mit der Klinik in Köln, mit der Uniklinik. Und im Prinzip war es dann so, das Ergebnis kam mit der Information, ja, das Risiko ist immer noch hoch. Und ein paar Tage später hatte ich dann den Ultraschall und da haben sie was gefunden. Ab dem Moment war es dann aber auch, also gerade auch als dann klar war, okay, das ist ein positiver Befund. Also der ist,
Krebs.
das ist ein Krebstumor. Ab dem Moment war dann auch klar, okay, jetzt können wir das tatsächlich angehen. Also jetzt ist es nicht mehr so problematisch und hat ja wirklich
Unfassbar.
einen
Ja.
krassen Grund einfach.
Ja. Aber du hattest natürlich Glück, glaube ich. Du musstest nicht nochmal durch eine Chemo, ne?
Genau. Also der Tumor diesmal war dann so, dass gesagt wurde, okay, ich hätte eine Chemo kriegen können, dann hätte ich die Puste behalten. Ja, aber es war ja eigentlich gar nicht in meinem Sinne. Also
Verstehe.
deswegen war dann für mich auch vollkommen klar, na ja, klar, dann machen wir halt auch die Mastektomie und damals noch mit der Idee, okay, dann machen wir Implantate in die Brüste. Und das ist jetzt der Weg.
Lass mich mal ganz kurz da nochmal eingrätschen, also bevor wir jetzt mit den Implantaten und was auch immer, du bekommst die Diagnose. Du bist ja nicht alleine. Das heißt also, damals hat dich deine Freundin Tini eng begleitet. Jetzt hast du einen Mann an deiner Seite und musstest du ihn temporär auch auffangen, weil er hatte ja die erste Krebsgeschichte gar nicht miterlebt. Das heißt also, er hat dich ja erst kennengelernt später. Und dann kommst du nach Hause und sagst du, Schätzelein, ihr habt da nicht so ganz so gute Nachrichten. Hat er die Kraft gehabt, dich zu tragen? Habt ihr euch gegenseitig getragen? Hast du dich aufgehoben gefühlt?
Oh ja, total.
Weil,
Das war
entschuldigen, wenn ich jetzt, weil wir wissen nämlich, dass Männer oder Ehepartner oder PartnerInnen überhaupt unfassbar wichtig sind in solchen Zeiten.
ja. Also ich glaube, das ganze Umfeld. Und ich muss ja sagen, bei meiner Ersterkrankung hatte ich auch Mann an meiner Seite, aber der konnte das, glaube ich, psychisch nicht ganz so gut ab. Er hat quasi alles mitgetragen und mitgemacht, aber hat da selber gar nicht, also er konnte damit nicht gut umgehen. Und damals habe ich auch zum Beispiel eher so eine Art Dankbarkeit entwickelt, so, ah, es ist gut, dass er an meiner Seite ist, weil das war mir sehr bewusst. Also gerade Ehepartner spielen da eine Riesen oder Lebenspartner spielen da eine Riesenrolle, weil ich auch mitbekommen habe bei meinen Chemos damals, da waren halt viele, viele Beziehungen, die sind auch in die Brüche gegangen. Ne? Also einfach, die sind daran komplett gescheitert. Und da hatte ich aber jetzt mit meinem jetzigen Mann irgendwie nie irgendwie Sorgen, dass er das nicht abkann oder so. Genau, also ich glaube, er kann das auch sehr gut einordnen und hat genug Persönlichkeit, um das auch abzufangen und mitzutragen. Wir sind auch beide jetzt nicht so die Riesen-Emo-Typen, die sich dann so weinend in den Armen liegen oder so. Ja, wir waren beide sehr im Arbeitsmodus und sitzen jetzt eher manchmal da und sagen, boah, es war aber auch ein Brett, ne? So, aber ich glaube, das ist ja auch unser Weg, damit umzugehen.
Das ist vielleicht eine Erfahrung, die viele Menschen machen, wenn du so mittendrin bist. Das ist ja auch so, wenn du gerade extrem viel um die Ohren hast, viel Stress und so weiter. Man ist in so einem Rad. Und sobald man Urlaub hat oder sobald es vorbei ist, dann denkst du, boah, ey, wie habe ich das bloß alles geschafft?
Ja, tatsächlich. Also,
Weil, ja.
nee, aber so grundsätzlich wollte ich nur sagen, eben das Umfeld an sich, jetzt natürlich der Lebenspartner als erster Ansprechpartner, aber auch alle ringsum, glaube ich, sind super wichtig. Ja.
Du bist dann ins Krankenhaus gegangen, dann wurden die Brüste abgeschnitten oder beziehungsweise du hattest dann die Mastektomie und hattest geplant, mit Silikonkissen weiterzumachen, mit Silikoneinsätzen. Und das hat nicht funktioniert.
Leider nicht. Und lag an, tatsächlich an der Bestrahlung.
Von damals.
Von vor 13 Jahren. Und was für mich irgendwie so eine bisschen traurige Nachricht war, quasi die Ärzte hatten sich auch die Tumorgenetik angeguckt von vor 13 Jahren und haben gesagt, aus heutiger Sicht, da würden sie keine Chemo mehr für kriegen. Das wäre halt einfach nur OP gewesen und wahrscheinlich Bestrahlung. Fand ich ein bisschen schade, weil wir vorhin drüber gesprochen hatten, ne? So hättest du die Chemo abgelehnt, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest oder so. Also man sieht, da wird halt wahnsinnig viel geforscht, es geht weiter, ja, was ja auch eine sehr gute Nachricht ist. Und genau, also der Plan war, Brüste abnehmen, also dieses erstmal die eine Seite, die betroffen ist, der Tumor raus, das ganze Drüsengewebe raus und ein Implantat rein und dann im zweiten Schritt die Gegenseite anpassen. Also auch mit eben Drüsengewebe raus und dann ein Implantat rein. Das war der Plan, hat leider nicht funktioniert, weil eben auf der betroffenen Seite schon Komplikationen auftraten. Das ist einfach nicht mehr zusammengewachsen. Diese Haut war so strapaziert durch die Bestrahlung, das hat man einfach nicht gesehen. Ne? Das war nicht ersichtlich. Wir hatten noch drüber gesprochen und so und könnte ein Risiko sein, aber die Haut war vital, die war dick, das war alles eigentlich im grünen Bereich, hätte man gedacht. Aber hat leider nicht funktioniert.
Das heißt, es wurden aus zwei geplanten Operationen 5 und du hast dann einen sogenannten Deep bekommen, ne? Das heißt also eine Brustvergrößerung oder wie auch immer, ein Brustaufbau, das ist das richtige Wort.
Aufbau.
Aus Eigenfett. Wo haben Sie es rausgeschnitten?
Aus dem Bauch.
Aus dem Bauch. Obwohl du so schlank bist.
Ja, das war auch immer so das Argument, so, naja, kann man aber nicht viel machen. Ich so, ist kein Problem, ich will nicht viel. Aber haben sie wirklich cool gemacht. Also ich bin da sehr, sehr happy.
Ja, du warst im Martin-Luther-Krankenhaus und die sind ja auch darauf spezialisiert. Wie war da deine Erfahrung?
Sehr gut. Also das war ja auch eine sehr bewusste Entscheidung. Ich war vorher in einem anderen Krankenhaus, wo ich eben auch immer zu dieser halbjährlichen Untersuchung war. Und dort wollte ich das auch erst machen lassen, weil ich natürlich dachte, okay, die haben alle Unterlagen, die wissen, die kennen mich und so, ne. Das hat aber nicht, also ich habe mich da einfach nicht aufgehoben gefühlt und dann auch erkannt als Patientin mit meiner Geschichte und deswegen bin ich zur Zweitmeinung ins Martin-Luther-Krankenhaus gegangen und war dann so ganz positiv überrascht, dachte, oh, cool, okay, die verstehen überhaupt, was mir alles schon passiert ist und was das auch so mit einem macht und alles. Und da hatte ich mich sehr schnell dann entschieden, dass ich auch dort bleibe.
Vanessa, du warst glücklich im Martin-Luther-Krankenhaus, soweit man in einem Krankenhaus glücklich sein kann, weil du dich verstanden gefühlt hast. Und wie geht es dir heute? Wie geht es deinen jetzt neuen Brüsten?
Ja, gut. Nee, wirklich. Also das war halt ein langer Weg. Also ich war am Ende innerhalb von 4 Monaten 35 Tage im Krankenhaus.
Ja, also, nerv. Ja. Hauptsache, das Essen schmeckt.
Ja, also fand ich okay.
Na dann.
vielleicht, ich weiß nicht, ob ich dann immer zu geringe Ansprüche habe oder nee, also es war einfach, für mich war das wirklich eine runde Sache. Ich war auch sehr angetan, weil einfach das ganze Team hat eine Größe, die kannten mich. Also gerade in dem Moment, wenn es Komplikationen gibt, ne, bist natürlich darauf angewiesen, dass die Ärztinnen genau wissen, okay, was ist denn jetzt hier Phase? Mhm. Und es gab so eine Situation, da lag ich dann quasi mit einer Problematik auf so einem Bett, ja, und links Frau Malkovic, ne?
Markovic.
Ja. Oh Gott. Ja, sorry.
Nein, alles
mit
gut.
Namen ist bei mir im und ihre Kollegin auf der anderen Seite und dann guckten sie beide und nickten sich nur so an und meinten, ja, dann machen wir das so wie besprochen. Und ich dachte so, ah, okay, krass. Ja, also das komplette Gegenerlebnis zu dem, was ich in dem anderen Krankenhaus hatte. Und dann war ich mir halt auch immer sicher, okay, die wissen genau, was jetzt als nächstes gemacht werden kann, wie wir die Sache angehen. Und ja, dann war irgendwann so, also im April war dann die finale OP. Dann war ich noch eine Woche im Krankenhaus, glaube ich, und bin nach Hause. Ja, im Juni letzten Jahres, nee, Ende Juli, habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Das ist ja dann immer so ein Schritt, wo es für einen selber auch psychologisch wieder vorwärts geht. Und seitdem alles gut. Also ich bin sehr zufrieden.
Das klingt schön. Sag mal, und hast du, weil wir ja schon darüber gesprochen haben, jetzt ein anderes Verhältnis zu diesen neuen Brüsten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kriege auch das Feedback, dass ich viel aufrechter zum Beispiel gehe, dass ich
Wow.
viel mehr auch ja mich gar nicht mehr so, ne, wie gesagt, ich hatte halt auch so dieses, sind mir zu groß und im Weg und ja, letztens hatte ich zum Beispiel so einen Moment, da habe ich im Garten gearbeitet, da wurde mir sonst ganz schnell immer schwindelig. Ja, so wenn du so Unkraut jätest und runter und hoch. Und diesmal war das nicht so, obwohl es recht warm war und so. Und dachte schon so, ach cool, und hab da so gemacht. Und wir hatten dann, mein Mann und ich, wir haben drüber gesprochen und er sagt dann auch nochmal, naja, du hast auch wesentlich weniger ja, Masse am Oberkörper, die du jetzt eben immer bewegen musst. Das ist ja einfach Fakt, ne? Bei mir war auf jeder Seite über 1 Kilo Brustgewebe, was entfernt wurde. Und das ist so, oh krass, ja, stimmt. Also das ist schon wirklich auffällig. Und für mich hat sich halt viel in der Richtung geändert, dass ich zum Beispiel viel lieber einkaufen gehe. Also
Shoppen
einkaufen,
meinst du?
so
Also
shoppen, ja.
nicht zu Lidl unbedingt oder zu Aldi, sondern shoppen.
Genau. Nee,
Ja.
nee, so Kleidung kaufen war für mich immer der Hass. Ja,
Nein, das ist
das
doch ein schöner Nebeneffekt.
total. Also.
Ich habe einen Gasthund heute hier. Also wenn es ab und zu bellt, das ist nicht mein Magen, der knurrt, sondern die Kleine
What?
heißt Mimi, die ist bei mir zu Besuch und die reagiert ein bisschen nervös, wenn im Hintergrund was läuft. Mensch,
Wir
das
sehen sie jetzt
sind,
auch.
ja, echt? Ja, da liegt sie. Auf meinem weißen Sofa. Das darf sie aber auch nur, weil ich jetzt gerade mit dir plaudere und keine Zeit habe, den Hund da runterzuscheuchen. Nein. Bist du denn jetzt geheilt? Weil die Eierstöcke sind raus, die Brüste sind ab. Bist du eine gesunde Frau?
Das ist auch wieder eine sehr gute Frage, weil eigentlich ist man ja nie geheilt. Und ich musste lernen, also beim Brustzentrum bin ich jetzt quasi raus, die können nichts mehr für mich tun. Das war sehr seltsam, dann so diese halbjährlichen Termine final abzusagen und zu sagen, ich brauche euch nicht mehr. Nichtsdestotrotz kann sich natürlich irgendwo anders dann Krebs bilden. Oder einen Tumor bilden, das finde ich jetzt eher erschreckend. Und es war
Durch
mir
diese
auch klar.
Mutation oder grundsätzlich?
Grundsätzlich, also ich glaube, A, grundsätzlich, ich meine, keiner von uns ist vor
Krebsbild, nein.
Lunge, Knochen, Lymphkrebs gefeit, nicht? Mir wurde es dann so beschrieben, es könnte natürlich sein, dass irgendwo in meinem Körper noch Tumorzellen rumschwimmen und sich vielleicht irgendwann irgendwo
Ja,
ansiedeln.
verstehe.
Ich nehme deswegen auch Medikamente, also so eine Antihormontherapie. Und es gibt natürlich aber kein Mittel jetzt, das zu monitoren, ne? So, das ist, finde ich, erschreckender. Also ich hatte letztens das Thema mit meiner Frauenärztin. Ich sage, ja, woran merken wir denn jetzt, dass ich vielleicht einen Knochenkrebs habe? Oder so sagt sie, ja, merken wir nicht. Also merken wir, wenn sie es bemerkbar macht. Und da muss ich sagen, ist ja eigentlich, das klingt jetzt total absurd und für viele vielleicht ganz schrecklich, diese Überwachung der Brüste ist ja eigentlich genial. Denn wenn man die Möglichkeit hätte, wirklich regelmäßig seine Brüste überprüfen lassen zu können, ja, so Stichwort Igelleistung, der Ultraschall wird ja leider nicht mehr bezahlt. Also mit der Ultraschall, weiß gar nicht, ob und
überhaupt. Gebärmutter, das wird auch noch, oder Eierstöcke und Abstriche wird auch nur noch alle 3 Jahre bezahlt. Das ist also.
Ja.
Ja, vieles Eigenleistung.
Ja, also für mich war ja die Sicherheit vor Brustkrebs war ja höher, als ich noch in diesem engmaschigen Programm war. Weil es war lokal, war klar, okay, die Brüste, das ist das, wo es kommen kann. Also überwachen wir sie und umso früher du es erkennst, umso besser. Das ist halt einfach ein Hebel, den ich jetzt nicht so habe.
Das heißt aber, das, was ich vorhin gesagt habe, dass du nicht beeinflussen konntest mit deinem Krebs, also gesundes Leben, Sport, möglichst beschaulich viel Alkohol oder wenig, keine Zigaretten. Lebst du so? Achtest du mehr auf dich als vielleicht als junge Frau oder früher? Oder?
Ja, also gerade was das Thema Stress angeht, so dieses so für Ausgleich sorgen, ich glaube, das mache ich bewusster und mehr, als ich es als Endzwanzigerin gemacht habe.
Naja, klar.
Gut, mit Mitte 40 sind wir, glaube ich, alle so, dass wir sagen, ja, Partys ist jetzt nicht so unser Thema. Wo ich aktuell wirklich schon viel drauf gucke, ist so Alkohol. Dass ich habe nie viel Alkohol getrunken. Ich habe auch nie geraucht in meinem Leben, ne? Aber gerade wenn man jetzt weggeht, stelle ich mir viel häufiger die Frage, okay, muss es jetzt Alkohol sein oder nicht? Meistens ist die Antwort, brauchst du gar nicht. Also, aber gerade Alkohol begreife ich mittlerweile viel mehr als Nervengift. Denk mir dann, okay, brauchst du jetzt auch nicht. Wo ich gerne weniger von oder weniger von hätte, das Thema Zucker, raffinierter Zucker und so, da bin ich echt irgendwie einfach Opfer.
Naja gut, man kann ja auch nicht auf alles verzichten.
Genau, und Sport versuche ich auf jeden Fall viel mehr zu integrieren. Das war für mich mit Mitte 20 gar kein Thema. Also Sport war so, war Fitnessstudio vielleicht, ne? Da versuche ich jetzt schon wirklich regelmäßig was zu machen, aber gut, man denkt ja immer, man macht nie genug.
Vanessa, wenn jetzt eine junge Frau eine ähnliche Diagnose hat wie du oder die gleiche Diagnose, was würdest du empfehlen? Was sind so für dich die wichtigsten Parameter gewesen, um diese Zeit mental stark zu überstehen? So, ich glaube, das ist so das Stichwort.
Also es ist ja wer kommuniziert, bleibt. Aber ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, offen mit den Diagnosen umzugehen oder mit der Diagnose. Ich kenne Menschen, die halten Krebsdiagnosen vor ihrer Familie geheim, vor ihrem Arbeitgeber, keine Ahnung. Das ist unnötiger Stress, finde ich, weil in dem Moment, wo alle wissen, woran sie sind, kann man besser damit umgehen und es öffnen sich manchmal dann Möglichkeiten, von denen man nichts geahnt hat. Also klar, es kommen viele, die dann sagen, oh ja, meine Tante, die hatte jetzt auch. Und aber das hilft nicht. Aber es kommt dann nach dreimal meine Tante, kommt halt die eine Person, die sagt, hey, ich habe gehört, das und das Mittel erleichtert dir irgendwas. Oder ich kenne Verbände, die sich um Krebspatienten kümmern. Da gibt's Gesprächskreise, solche Geschichten. Also
mit Sicherheit auch finanzielle Unterstützung und irgendwelche Hilfsangebote.
Ja,
man ist ja dann doch auch eine Weile ganz schön krank. Man muss ja auch mit allem klarkommen. Denn wenn man nicht arbeiten kann, dann wird man irgendwann ja ausgesteuert. Und da muss man auch sehen, ob die Kohle reicht.
Genau.
Als
Beispiel, ich hatte damals bei meiner Erstdiagnose, hatte ich dann einen Tipp bekommen von einer anderen Krebspatientin, hey, ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung und die zahlt einen Teil meines Lohnteils, den ich nicht bekomme. Durch die Krankschreibung kriegst du ja nur 60, 70%. Und ich dachte so, ah, warte mal, ich habe auch eine Berufsunfähigkeit und meine Berufsunfähigkeit hat dann bezahlt.
Ach,
Das
wie
sind
toll.
diese Tipps, die ich meine, ne? Denn die Unterstützung kann nur kommen, wenn man halt offen damit umgeht.
Und geht zur Vorsorge, Mädels.
Außerdem, ja.
Und Jungs auch. Das ist ja, Männer haben ja auch Prostata, Darm, weiß der Geier.
Ja.
Vorsorge ist das beste Mittel, denn Brustkrebs ist zu 80%, 85% heilbar, wenn er dann rechtzeitig erkannt wird. Vanessa, du sprichst offen und ehrlich über deine Krankheit und du hast mit deinem Mann zusammen auch einen eigenen Podcast, den werden wir hier unten auch verlinken und auch die Folgen, in denen du darüber sprichst. Falls wir nicht alles sagen konnten, ich fasse mal zusammen. Ja, es ist nicht schön, aber es ist definitiv nicht das Ende der Welt. Kämpfen lohnt sich.
Fall.
Outing lohnt sich auch, damit man es nicht alleine durchstehen muss. Nehmt eure Freundinnen, die Familie mit in die Pflicht. Lasst Trauer, aber auch Freude zu. Und macht euch das Leben nicht schwerer, als es ohnehin ist. Im Rahmen der Möglichkeiten genießt das Leben und versucht so normal wie möglich weiterzuleben. Gehst du da mit? Das ist.
Informiert euch.
Informiert euch, auf jeden Fall. Ich
Also.
danke dir sehr. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich danke dir sehr, dass du so ehrlich bist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Shoppen. Ist auch eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Das ist, macht immer Spaß. Und ich möchte mich von euch da draußen natürlich jetzt verabschieden. Und wir haben ganz viele Informationen zum Thema. Und die verlinken wir euch alle in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr teilt, wenn ihr kommentiert, wenn ihr andere Ideen habt für Themen, die euch brennend interessieren, bei Warum ich, der andere Gesundheitspodcast. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann mit einer super tollen Frau. Das ist nämlich die Brustchirurgin, die auch Vanessa operiert hat. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Ich sage danke und wünsche dir einen schönen Abend. Tschüss, Vanessa.
Danke, ja. Mach's gut.
Ciao, ciao.